Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Der Sommer des Jahres 1947 war anders. Er war heißer als gewöhnlich, trockener und staubiger. 4 Wochen lang spendeten die spärlichen Wolken nur Schatten, keinen Regen. Die Menschen begannen davon zu reden, dass Gott sie für ihre Sünden strafe.
In seinem Buch Zug nach Pakistan hat der Schriftsteller Khushwant Singh die Tragödie, die sich damals kurz vor und nach der Teilung Indiens zutrug, eindrücklich festgehalten.
75 Jahre religiöser Bruderkrieg. Hindus und Muslime in Indien. Eine Sendung von Margarete Blümel.
Und weiter aus dem Buch von Khushwant Singh.
Einige derer, die Gottes Strafe fürchteten, besaßen allen Grund für die Annahme, gesündigt zu haben. Ausgelöst durch Berichte über die beabsichtigte Teilung des Landes in ein hinduistisches Indien und ein muslimisches Pakistan, waren bereits im Jahr zuvor in Kalkutta schwere Unruhen ausgebrochen. Innerhalb weniger Monate war die Zahl der Todesopfer auf viele Tausende gestiegen. Die Muslime behaupteten, die Hindus hätten mit dem Morden angefangen. Nach Meinung der Hindus waren die Muslime schuld. Tatsache ist, dass beide Seiten Menschen erstochen, erschossen, mit Speeren aufgespießt und mit Keulen totgeknüppelt haben. Als dann der neue Staat Pakistan offiziell ausgerufen wurde, schlugen die Unruhen in eine wilde Flucht um. Um sich in Sicherheit zu bringen, verließen Millionen von Sikhs, Hindus und Muslimen ihre ursprüngliche Heimat und brachen zu neuen Gestaden auf.
Mit folgenden Worten hatten Indiens britischer Vizekönig Lord Mountbatten und Jawaharlal Nehru Indiens Bevölkerung auf die Unabhängigkeit des Landes eingestimmt.
Keine Frage. Eine Vielzahl Gleichgesinnter darf nicht unter die Knute einer Regierung kommen, die mehrheitlich einer anderen Gemeinschaft dient. Die einzige Alternative zu einer solchen Nötigung ist die Teilung. Vor vielen Jahren hatten wir eine Begegnung mit dem Schicksal. Und nun ist die Zeit gekommen, unser Versprechen zumindest weitgehend einzulösen.
Schlag Mitternacht des 15.08.1947, wenn die Welt noch schlafe, so der damalige Premierminister Indiens Jawaharlal Nehru, werde das indische Volk zum Leben und zur Freiheit erwachen.
At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
Das war der Herzenswunsch indischer Nationalisten. Spätestens nach Bekanntgabe jener Grenze, die Indien und das neu gegründete Pakistan künftig voneinander trennen würde, verwandelte sich dieser Herzenswunsch in einen Albtraum.
Nachdem die muslimische Minderheit den von den Hindus favorisierten indischen Einheitsstaat nicht gebilligt hatte, waren die ehemaligen Kolonialherren unter Druck geraten. Mit einem Federstrich zogen die Briten die Grenzlinie auf Basis der religiösen Mehrheiten in den größeren Provinzen.
Als Folge dessen wurden ganze Dorfgemeinschaften und Tausende von Familien auseinandergerissen.
Der im Norden liegende Bundesstaat Punjab verlor einen Großteil seines Ackerlandes und mit der Metropole Lahore ein bedeutendes urbanes Zentrum.
Bengalen wurde in das zu Indien gehörende Westbengalen und das Pakistan zugeschlagene Ostbengalen aufgeteilt.
Etwa 12 Millionen Menschen suchten ihr Heil in der Flucht. Die Mehrzahl der Sikhs und der Hindus machte sich nach Indien auf, während die meisten Muslime Pakistan zum Ziel hatten.
Mindestens 1 Million der Betroffenen fand auf der Flucht den Tod. Nicht zuletzt zu Ehren jener Menschen, die damals ihr Leben lassen mussten, wird der Tag der indischen Unabhängigkeit alljährlich am 15.08. in ganz Indien gefeiert, mit großem Pomp und noblen Reden der Politiker.
Gibt es da irgendetwas zu feiern? Nun gut, Indien hat seine Unabhängigkeit erlangt. Das wäre ein Grund, ja.
Nazes Afros. Der Autor, Kurator und Übersetzer stammt aus dem westbengalischen Kolkata.
We as Bengali people, we went through a massive, massive suffering. People, they were divided.
Bengalen habe die Teilung ganz besonders zugesetzt, betont Nazes Afros.
Erst hätten die Briten den Bundesstaat in einen hinduistischen und einen muslimischen Teil gespalten. Dann führten die zunehmenden Spannungen im muslimischen Pakistan schließlich zum sogenannten Bangladesch-Krieg.
Mit Gründung der neuen Republik Bangladesch waren Bengalens Probleme aber keineswegs gelöst. Aus Bangladesch, einem der ärmsten Länder Asiens, strömten viele Flüchtlinge nach Westbengalen. Dies wurde und wird von vielen Menschen vor Ort mit Argusaugen gesehen.
Die Spaltung hier in Westbengalen war sehr deutlich. Zum Beispiel gab es plötzlich diese Überzeugung, das von uns gesprochene Bengali sei die einzig richtige, die reine Variante der Sprache, während die Ostbengalen sich angeblich durch ihren Akzent als Bauern verrieten. So wurde das kommuniziert. Und man schaute und schaut auf die Flüchtlinge herab.
And yesterday after India announced that India will be hosting the upcoming G20 summit.
Dass die Teilung Indiens bis heute tiefe Wunden hinterlassen hat, dokumentieren nicht nur Beispiele wie dieses.
Auch das immer wieder laut werdende Säbelrasseln zwischen Indien und Pakistan belegt, wie tief der Graben ist, der die ehemaligen Landsleute voneinander trennt.
Der Bruderkrieg der beiden Atommächte entzündet sich unter anderem häufig an Kaschmir. Die im Norden beider Länder liegende Region beanspruchen seit der Teilung sowohl Indien als auch Pakistan. Mehr als 2% der indischen Bevölkerung bekennen sich zum Christentum. Ähnlich verhält es sich mit den Anhängern des Sikhismus. Während jeweils knapp 1% der Menschen dem Buddhismus und dem Jainismus angehören.
Knapp 80% der Inderinnen und Inder sind Hindus, mehr als 14% Muslime. Nach Indonesien ist Indien weltweit das Land mit dem zweitgrößten muslimischen Bevölkerungsanteil.
Bereits im 8. Jahrhundert betraten muslimische Händler die Bühne. Gefolgt von plündernden Mongolen und Sufi-Missionaren, die ihrerseits zur Ausbreitung des Islam beitrugen.
Mehr als 600 Jahre lang hielten muslimische Dynastien auf dem indischen Subkontinent das Zepter in der Hand. Bis 1858 stellte das Mogulreich mehr als 300 Jahre lang einen auf dem indischen Subkontinent beheimateten muslimischen Staat dar.
Viel später, als die Briten ihre Vorherrschaft in Indien reklamierten, traten die Muslime in die zweite Reihe. Der Historiker Nilanjan Mukhopadhyay.
Unsere Gesellschaft ist seit langem multireligiös aufgestellt. Ich will nicht behaupten, dass das Verhältnis von Hindus und Muslimen immer ideal gewesen wäre. Über die Jahrhunderte des Miteinanders hinweg hat es auch Konflikte gegeben, die sich zum Teil über mehrere Jahre hinausgezogen haben. Aber es galt stets die Übereinkunft, wir alle leben hier zusammen. Dabei halten wir aber eine gesunde soziale Distanz ein und bleiben weitgehend unter unseresgleichen.
Und doch seien bis heute, 75 Jahre nachdem das Empire Hals über Kopf das Land geteilt und dann verlassen hat, bei allen Differenzen die Übereinstimmungen von Muslimen und Hindus unübersehbar.
Das Kastensystem zum Beispiel hat eine derartige Präsenz, dass auch Muslime und Christen es in ihr Leben integriert haben. Christen und Muslime in Indien verfügen also auch über diverse Kasten, Gruppen, deren Abkömmlinge dann zum Beispiel immer Schneider werden oder eben Schlosser oder Metzger. Auch bei den Muslimen und Christen ist das Kastensystem stark von hierarchischem Denken durchdrungen, ähnlich wie bei den Hindus, wo etwa die Brahmanen ganz weit oben an der Spitze stehen. Für Außenstehende ist all das schwer nachzuvollziehen, Unsere Politik, einfach alles, worum es sich hierzulande dreht, steht mit dem Kastenwesen in Verbindung.
Has a certain linkage with the caste division within the country.
Außerdem prägen zutiefst verinnerlichte Auffassungen die Beziehungen der Religionsgruppen, vor allem wenn es um Hindus und Muslime geht.
So klagen indische Muslime, manchmal hinter vorgehaltener Hand, die Hindus seien gar nicht so tolerant und friedlich, wie das gern kolportiert werde. Nur bei Regional- oder Parlamentswahlen, wenn es um Stimmenfang gehe, zeige man sich plötzlich liberal und entgegenkommend. Vor allem, weil die muslimische Bevölkerung in einigen Landesteilen das Zünglein an der Waage sei.
Manche Hindus hingegen halten Muslimen vor, sie seien besonders aggressiv, hätten Verbindungen zu islamistischen Terrorgruppen und wollten Hindu-Frauen heiraten, um sie zu konvertieren.
Dies gehört zu den Vorurteilen, die kursieren. Ebenso wie die Unterstellung, Muslime seien eher unsauber. Das wird stereotyp wiederholt. Und dann heißt es, Muslime würden wesentlich seltener ein Bad nehmen als Hindus. Das jedoch fußte damals einmal darauf, dass der Islam in einer eher trockenen Region entstanden war, anders als weite Teile Indiens, in denen es reichlich Wasser gab und gibt.
Der Historiker Nilanyan Mukhopadhyay ist Autor einer Biografie über den aktuellen Staatspräsidenten, den Hindu-Nationalisten Narendra Modi.
Antimuslimischer Klischees bedienen sich auch Indiens Hindu-Nationalisten, die sehr plakativ immer wieder die Unterschiede zwischen Hindus und Muslimen in den Vordergrund rücken.
Der Hindu-Nationalismus, der die Erschaffung einer Hindu-Nation propagiert, ist seit langem auf dem indischen Subkontinent verwurzelt. Auftrieb genommen hat das Ideal der Hinduisierung während der britischen Kolonialherrschaft. Dann nochmals nach der Teilung des Landes, als das gespannte Verhältnis von Hindus und Muslimen seinen Höhepunkt erreichte.
Mit Gründung der BJP, der rechtskonservativen indischen Volkspartei, betrat der Hindu-Nationalismus im Jahre 1980 offiziell die politische Bühne. Unter Narendra Modi führt die BJP als Regierungspartei heute unverhohlen ihren Feldzug gegen die Minderheiten des Landes. Christen etwa werden auf offener Straße von radikalen Hindus angegriffen oder an der Ausübung ihrer religiösen Praktiken gehindert.
Vor allem aber haben es die Hindu-Nationalisten auf die größte Minderheit in Indien, auf die Muslime, abgesehen, sagt der Journalist und Historiker Ziaus-Salam.
Als Muslim muss ich mich jeden Morgen, wenn ich mein Handy anstelle, auf eine Hassrede gefasst machen. Oft ist das einer der BJP-Führer, der da Gift versprüht. Meist haben diese Leute uns, die Muslime, im Visier. Dennoch können wir uns am Ende glücklich schätzen, wenn man es bei Worten belässt.
Ziaus-Salam muss vorsichtig sein. Noch lässt man ihn bei Frontline, dem Magazin, für das er arbeitet, kritisch über die Spannungen zwischen Muslimen und Hindus berichten. Das ist selten in der indischen Zeitungs- und TV-Branche, von der dieses Thema oft reißerisch und demagogisch behandelt wird.
More often than not, there's also a video of some Muslim man.
Oft kommen morgens auf meinem Handy Videos an, die zeigen, wie ein Muslim irgendwo im Land gelyncht wird. Mit einem Geschäftsmann, den man davon abhält, seiner Arbeit nachzugehen, oder mit einer jungen Muslima, der verboten wird, ihre Ausbildung abzuschließen, nur weil sie sich zum Islam bekennt. Es gab mal eine Zeit, in der wir einfach Inder waren, unabhängig von unserem Glauben. Vielleicht hat es auch da eine 5% Minderheit gegeben, die weniger angesehen war. Heute ist diese winzige Minderheit jedenfalls auf 30, vielleicht sogar 40% angestiegen. So viele meiner Landsleute bewerten ihr Gegenüber also initial anhand von Religionszugehörigkeit oder Kaste. Und als Muslim wird es immer schwieriger zu sagen, was man denkt, an das zu glauben, was man tut und all das nicht dauernd verteidigen zu müssen.
Im ganz normalen Alltag oder auch alljährlich, wenn der Tag der Unabhängigkeit nahe, erlebe er die Ausgrenzung inzwischen zum Beispiel so.
Wenn ich bei der Metrostation ankomme, werde ich dreimal durchsucht. Alle anderen zweimal. Aber ich, wegen meines Bartes, immer dreimal. Noch schlimmer wird es, wenn der Tag der Republik oder der Unabhängigkeitstag nahen. Das ist seit 5, 6 Jahren so. Ich würde sagen, das ist das große Geschenk Narendra Modis an seine Landsleute. Die Erkenntnis der sogenannten elementaren Identität.
Immer wenn der mittägliche Schnellzug durchfuhr, legte das Dörfchen Manomachra eine Ruhepause ein.
In Kushwant Singhs Buch Zug nach Pakistan war die Spaltung nach Religionen kurz davor, ihr hässliches Haupt zu erheben. Auf Seite 14 sind die Menschen hier, an der Grenze der heutigen Staaten Indien und Pakistan, einander noch nicht feindlich gesonnen, sondern in ihren Alltagsritualen vereint.
Sobald der abendliche Personenzug aus Lahore eingetroffen war, machten sich alle wieder an die Arbeit. Das Vieh wurde zum Melken nach Hause getrieben und zur Nacht eingepfercht. Der Mula mahnte die Gläubigen zum Gebet, indem er mit lauter Stimme »Gott ist groß« rief. Der Sikh-Priester murmelte vor einem Halbkreis schläfriger alter Männer und Frauen das Abendgebet. Dann warteten die Menschen darauf, dass sie der Güterzug mit seinem Geratter beim Überqueren der Brücke in den Schlaf wiegen würde. So war es immer gewesen, bis zum Sommer des Jahres 1947, als das Grauen begann.
Der Historiker Nilanjan Mukhopadhyay.
Herr Modi hat ein Masterdiplom in Sozialwissenschaften. Das erzählte er mir zumindest, als wir wegen seiner Biografie zusammenkamen. Doch was heißt das schon? Der Erwerb von Bildung führt zu bestimmten Kenntnissen. Aber am Ende gilt es doch, dieses Wissen auch richtig anzuwenden, nicht wahr?
Der Autor Nazis Afros aus Westbengalen ist überzeugt.
Ost und Westbengalen werden niemals zusammenfinden. Und das, obwohl wir derselben Kultur angehören, dieselben Essgewohnheiten pflegen und dieselbe Sprache sprechen. Aber wir haben ja nicht einmal Gelegenheit dazu, einander zu begegnen und uns auszutauschen. Die Grenze zwischen Indien und Bangladesch ist geschützt wie ein Hochsicherheitstrakt und besteht über tausende Kilometer hinweg aus Stacheldraht. Und das bedeutet wohl, die Tragödie setzt sich fort.
So in a way, yes, the tragedy continues.
Der Journalist und Historiker Zia Us Salam.
I'm fighting for the idea of India. I'm fighting for equal rights of all citizens of India.
Ich kämpfe weiter für das Ideal, dass alle Bürger und Bürgerinnen Indiens die gleichen Rechte genießen sollen. Und ich versuche, der Regierung mit jedem neu erscheinenden Buch einen weiteren Hieb zu versetzen. Auch mit, so Gott will, meinem neuesten Werk, das den Titel trägt »Muslim sein in Modis Indien«.
It is called Being a Muslim in Modi's India.
Sie hörten 75 Jahre religiöser Bruderkrieg. Hindus und Muslime in Indien. Eine Sendung von Margarete Blümel. Es sprachen Susanne Fluri, Thomas Lang und Florian Seigerschmidt. Technik Benno Gromzig. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2022.